Ja, das ist ja Geschmackssache und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Oh, das ist so dieser eine Satz, ja. Also, den mag ich ja mal gar nicht. So. Und darum geht es nämlich heute auch. Also guter Geschmack im Vergleich zu schlechtem Geschmack. Und wo genau liegt denn jetzt der Unterschied? Und ich erkläre diese Position oder meinen Standpunkt immer ganz gerne mit meiner Rolle als Juror. Also ich bin Juror bei verschiedenen Spirituosenverkostungen, die auch teilweise einen internationalen Status eben haben. Und wenn ich als Juror da sitze und in der Blindverkostung werden uns dann diese ganzen Proben gereicht, ja? Das heißt, wir haben keinen Bezug zu dem Produkt, wir wissen nicht, wer das hergestellt hat und so weiter und so fort. Wir verkosten die also komplett blind. Dabei geht es jetzt nicht um meinen persönlichen Geschmack, was mir persönlich am besten schmeckt, weil das würde ja gar nicht gehen und das wäre ja ein total unfairer Vergleich, der dann ja auch schon fast so ein bisschen auf Glück basieren würde, weil wenn du jetzt gerade als Spirituosenproduzent das Glück hast, dass da bei den Juroren ziemlich viele Juroren eben sind, die denen dein Produkt gut schmeckt, dann hättest du ja gewonnen. Aber das hätte ja nichts damit zu tun, wie gut dein Produkt auch wirklich ist. Kannst du mir das so ungefähr folgen? Ich versuche es auch gerne ein bisschen genauer zu erklären. Also, worum es geht, ist das Produkt gut gemacht oder eben nicht? Ob es mir schmeckt und ob das Produkt meinen Geschmack trifft, spielt keine Rolle. Und das ist extrem wichtig. In einer professionellen Verkostung geht es nicht nach meinem persönlichen Geschmack, sondern ich bewerte das Produkt als solches. Und dabei geht es eben vor allen Dingen darum, ist das Produkt ausgewogen? Wir reden über die Komplexität und so weiter und so fort. Und ein schönes Gegenbeispiel, was zum Beispiel kein gutes Produkt ist, ist Octomore Whisky. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Produkt aus der Bruichladdich-Distillerie. Und das ist der getorfteste Whisky, also der, ich sag mal, rauchigste Whisky, umgangssprachlich, ja, der Welt. Und es ist einfach nur eine Rauchbombe, die komplett viel zu jung abgefüllt wird. Es ist einfach ein total extremes Produkt und das Produkt ist per se nicht gut. Wenn du aber, ich sag mal, so ein Freak bist, ja, dem dieser Rauchgeschmack sehr, sehr gut gefällt und du deswegen das Produkt gerne trinkst, dann ist das ja völlig legitim. Ich zum Beispiel, ich trinke das Zeug auch total gerne. Ich mag auf diese dreckigen, ja, Rauchbomben mitten ins Gesicht, finde ich voll geil. Deswegen gefällt mir das Produkt auch, aber das Produkt ist nicht gut. Das Produkt ist nicht gut, weil es nicht ausgewogen ist. Es hat keinerlei Balance, keinerlei Verhältnis. Es ist nur Rauch, 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 Backpfeife, Backpfeife, Rauch, ja. Und dann auch noch Fassstärke und baff. Mehr ist es nicht. Das Produkt ist also ziemlich geschmacklich langweilig, überfordernd und so weiter. Und wie gesagt, wenn du darauf stehst, ey, cool, ich stehe auch drauf, ich find's geil. Ändert aber nichts an der Tatsache vom Produkt. Trotzdem können auch Produkte, die ziemlich extrem sind und in eine sehr rauchige Richtung gehen oder in eine sehr holzige Richtung gehen oder in eine was auch immer extreme Richtung gehen, wie zum Beispiel Jamaika, ist ja auch eine gewisse Extreme mit diesen ganzen Esternoten und so weiter und so fort. Trotzdem geht es aber um ein Verhältnis. Das heißt, dass diese extrem dreckigen Noten zum Beispiel ausgeglichen wurden durch eine jahrelange Fasslagerung. Das heißt, wir haben eine sehr schöne Harmonie zwischen diesen Noten, den Fassnoten und so weiter und so fort. Ja, das ist sehr ausgewogen. Es ist ein ziemlich komplexes Thema und da werde ich auch die nächsten Tage noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und ich erkläre das auch mal ganz gerne als Restauranttester. Stell dir vor, ich bin Restauranttester. So. Und ich persönlich liebe den Geschmack von verbranntem Fleisch. Tue ich nicht, ja. Aber jetzt einfach mal, nehmen wir es mal an. Und jetzt gehe ich in ein Restaurant und teste gerade eben das Essen. Und jetzt das Steak, was mir serviert wird, ist nicht verbrannt. Das heißt, für mich persönlich ist das Steak ja nicht perfekt serviert. Für meinen persönlichen Geschmack. Aber trotzdem werde ich doch jetzt nicht das Restaurant schlecht bewerten, nur weil sie das Steak gut zubereitet haben und nicht verbrannt haben. Verstehst du ungefähr, was ich mit diesem? Also ich finde, dieses Beispiel bringt's ja eigentlich am besten auf den Punkt. Was wir wollen, ist Komplexität. Es geht um geschmackliche Komplexität. Das heißt, das, was wir schmecken, wenn wir etwas in unseren Mund führen, wie zum Beispiel einen Schluck Whisky oder einen Schluck Rum, und der erste Eindruck, den wir haben, ist nicht der letzte, der bleibt. Ja, das heißt, wenn du ein Produkt hast und du schmeckst etwas und du schmeckst zum Beispiel die ganze Zeit eine kirschige Süße, sag ich jetzt einfach mal. Aber wenn das der einzige Geschmack ist, den du hast, dann ist das Produkt ziemlich flach, eintönig und langweilig. Bei einer Komplexität reden wir über ein Aromspiel. Das heißt, es entwickelt sich. Du hast erst so eine kirschige Süße, dann hast du leichte Zitrusanklänge und dann hast du noch Spiel mit dem Holz und dann noch leicht oxidative Noten und eben noch was eingekochte Frucht, keine Ahnung. Ja? Und im Nachklang bleibt dann dieser schön, jetzt sage ich einfach mal, salmiakartige Geschmack. Und das ist so das Letzte, was dann eben bleibt. Das heißt, wir haben ein Aromenspiel, weißt du, pam, 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 pam. Wir haben so ein Feuerwerk an Aromen. Und das ist Komplexität. Und umso mehr da passiert, umso spannender diese Spirituose ist und umso mehr sie auch deine Aufmerksamkeit einfach abverlangt. Ja, dass du da wirklich sitzt und denkst, boah, da passiert schon wieder was. Boah, da passiert schon wieder was. Und es geht ja immer weiter, es geht immer weiter. Da fängt das Ganze dann an, Spaß zu machen. Und das macht dann ein gutes Produkt zu einem guten Produkt. Und das ist auch immer so dieses Ding. Und hier möchte ich nochmal unterscheiden. Einen guten Geschmack zu haben und was Geschmackssache ist, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die nichts miteinander zu tun haben, Ausrufezeichen. Und da, ich merke das eben immer in Diskussionen bei Tasting oder bei so Diskussionsrunden, wenn es um irgendein Produkt geht oder sonstiges. Wenn Leute da nicht mehr weiter wissen, dann kommt so dieser Killersatz, na, das ist ja Geschmackssache und über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Das ist das Anzeichen, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, weil sie sind mit ihren Argumenten am Ende. Punkt, Diskussion beendet. Das heißt, wenn du auf diesen Satz, ne, das ist aber Geschmackssache, zurückgreifen musst, weißt du einfach gerade nicht, was du sagen musst oder was du sagen kannst. Und das ist halt das Ding, dass es dir schmeckt, ist okay. Es hat nichts mit gutem Geschmack zu tun. Und da ist dann auch immer oft die Frage, ja, aber wer bestimmt denn, ja, wer ein guter Sensoriker ist. Wer bestimmt denn, wer einen guten Geschmack hat? Weil das kann man ja schließlich nicht bestimmen. Ist falsch und ein sehr schönes Beispiel, warum man guten Geschmack sehr wohl bestimmen kann, sind die Jungs von Master of Wine. Grundsätzlich, was die ganzen Sommeliers angeht, also die Weinsensoriker angeht, ich zeuge denen sehr viel Respekt. Die sind extrem gut ausgebildet pauschal und um ein sehr guter Sommelier zu sein, musst du extrem viel Arbeit investieren, weil einfach der Wettbewerb so verdammt hart ist und auch einfach, ja, die Erwartungshaltung ist enorm groß. Also, wenn du wirklich einer der besten Sommeliers der Welt sein willst, du opferst halt dein Leben dafür. Ja, das ist jetzt nicht extrem dargestellt. Ich weiß nicht, wenn du mal die Möglichkeit hast, mit einem Master of Wine zu sprechen, nutze es aus, ja, oder wenn du mal sogar die Möglichkeit hattest, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der einen Master of Wine hat, der wird das auf jeden Fall auch bestätigen können und dann wirst du auch ungefähr wissen, was ich damit gerade sagen will. Ich habe eine Zeit lang im Ritz in London mit einem, also mein Chef-Sommelier war in der Vorbereitung für Master of Wine und er wurde einfach zum Psycho. Ja, also der hat nichts anderes gemacht. Also sie opfern alles dafür und alles leidet eben darunter. Und das Niveau, was sie dann erschaffen, sie wissen so viel und sie sind geschmacklich so gut ausgebildet, dass du diesen Jungs wirklich in Blindproben können sie dir dann jahrgangsgenau, Rebsortengenau, fast schon hügelgenau herausschmecken, von wo der Wein kommt. Also so, nicht so, ja, das ist ein Chardonnay, sondern die sagen dir dann, die brechen das auch immer runter von sehr grob und werden sie dann immer spezifischer und kommen dann immer mehr ins Detail dann eben und sie schmecken die dann eben wirklich jahrgangs, was ich gerade schon gesagt habe. Ich finde es so faszinierend, das ist so cool, die Jungs sind so fit. Jungs und Mädels natürlich. Und schmecken sie dir eben wirklich genau, ja, alles klar, können sie dann sagen, dass der Wein, der Jahrgang, die Rebsorte kommt von dort. Das ist so, okay. Wenn du jetzt spezialisiert bist auf ein gewisses Gebiet, dann kannst du das auf jeden Fall antrainieren, das geht, ja. Aber wir reden hier über, keine Ahnung, Weine aus Griechenland und aus der Schweiz und blablabla. Selbst das müssen sie alles abrufen können und machen können. Und das ist so, das ist ziemlich viel und das ist wahnsinnig viel. Und Emile Penaud hat das von Le Goût de Vin hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Zu wissen bedeutet es, benennen zu können. Und hier geht es ganz vor allen Dingen einfach darum, sein Gedächtnis zu trainieren. Weil dieses, er ist ein super Sensoriker und er ist so ein total, er hat so einen wahnsinnig guten Geschmack. Also, die Geschmäcker unterscheiden sich meistens nicht besonders. Ja? Also, es gibt natürlich Leute, die ein bisschen besser riechen können als andere und so weiter. In allererster Linie ist es aber Training. Und es ist ein Sensibilisierungsprozess einfach. Und da geht es vor allen Dingen darum, das Gedächtnis zu trainieren. Das ist tatsächlich das A und O. Weil es bringt dir ja nichts. Nehmen wir mal an, du bist hier dieser Typ da von das Parfum, ja? Und du kannst alles so herausriechen. Aber wenn du damit ja nichts anfangen kannst und wenn du das ja nicht benennen kannst und mit etwas nicht in Verbindung bringen kannst, dann nützt es dir ja nicht besonders viel, verstehst du? Und deswegen heißt es da eben ganz klar, das Gedächtnis zu trainieren und diese ganzen Geschmäcker immer wieder abzurufen. Und das erlangst du vor allen Dingen durch bewusstes Verkosten. Also ein guter Sensoriker steht einfach für Bewusstsein. Das heißt, die Dinge, die verkostet werden, dann liegt wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf das Produkt. Also sie nehmen es in ihrem Kopf komplett auseinander. Und durch dieses Training, durch die Konzentration einfach darauf, was sie gerade schmecken, das trainiert dann wirklich ihr Geschmackssinn. Und das ist halt da auch ganz interessant zu sehen, wie Erfahrung eine komplett untergeordnete Rolle tatsächlich spielt. Erfahrung ist schön und gut, aber wenn es danach gehen würde, dass derjenige, der am meisten getrunken hat, der beste Sensoriker wäre, naja, dann wären ja die ganzen Alkoholiker unschlagbar. Weißt du, was ich meine? Und das zeigt auch einfach ganz klar, wie extrem junge Leute sehr, sehr gute Sommeliers zum Beispiel sind, die dann wirklich in den Blindverkostungen macht dann teilweise so ein 25-Jähriger, nimmt dann teilweise so einen 50-Jährigen dann auseinander. Das hängt einfach damit zusammen, dass sein bewusstes Verkosten wirklich da war. Das heißt, er war zu 100% anwesend und hat sich nur auf das Getränk konzentriert, auf das, was er gerade verkostet hat. Und das macht dann vor allen Dingen das sorgt einfach dafür, dass du ein immer besserer Sensoriker wirst. Und es ist eine kleine Geschichte von mir selber, wie wichtig es ist, dass du auch wirklich selber dich darauf konzentrierst, was du gerade trinkst. Ich war mit meinem guten Kumpel Easy damals, als wir noch zusammen in der Bar gearbeitet haben, beziehungsweise als wir danach nicht mehr in der Bar gearbeitet haben, waren wir danach in einer Bar, um uns einfach mal wieder ein bisschen zu schnacken. Und wir haben da ein Rum gesehen, ja, es war eine alte Caroni-Abfüllung, einer unserer Lieblingsrumsorten, die wir schon lange nicht mehr getrunken hatten oder den es auch gar nicht mehr gibt eben. Wir haben uns eben total gefreut und wollten jetzt unbedingt einen Schluck davon trinken und haben uns dann zwei Gläser bestellt. Wir waren aber, das war so ein Freitagabend, das war eine volle Bar und wir waren gerade total tief in unserem Gespräch drin von den ganzen Dingen, die wir aufzuholen hatten und haben uns mit das Kräftigste eingeschenkt, natürlich in Fassstärke oder einschenken lassen, was es auf dem Spirituosenmarkt gibt. Also so ein richtiges Brett, so ein richtiges Brett vom Allerfeinsten. Und das Ding hatten wir jetzt in unseren Gläsern. Wir hatten aber gar nicht den Fokus auf das, was wir trinken. Wir waren gerade komplett in unser Gespräch vertieft. Ja, wir waren da komplett gerade in unserer eigenen Welt. Und während wir im Gespräch sind und nicht unsere Aufmerksamkeit der Spirituose widmen, die wir gerade trinken, trinken wir immer so einen Schluck und das hat uns immer so, pam, hat uns so richtig so ein Brett vom Kopf gehauen. Was hat uns komplett überfordert, weil wir einfach nicht präsent waren. Das war wirklich immer wie so ein Schlag im Gesicht. Und das Witzige an der Sache ist, unser Lieblingsrum hat uns nicht geschmeckt. Verstehst du? Weil wir ihm einfach keine Aufmerksamkeit gegeben. Der war eingeschnappt. So kannst du dir das vorstellen. Daher ist das eben auch extrem wichtig. Und jetzt da, was eben auch dieses ganze bewusste Verkosten und das Trainieren, wie entstehen welche Geschmäcker und so weiter und so fort. Und sorgt eben auch dafür, dass wir in der Lage sind, besser Fehler herauszuschmecken und dass wir dadurch besser in der Lage sind, einfach, wir beugen uns vor, dass wir nicht so leicht geschmacklich manipuliert werden können. Und damit sind wir dann auch schon beim Übergang zu unserem nächsten Thema von unserer nächsten Folge, die da lautet, oder das da lautet, sensorische Manipulation und generell, wie einfach die Industrie durch gewisse Tricks und Mittel dafür sorgt, dass du oder dass wir deren Produkte eben lieben. Und ich zeige dir, worauf da zu achten ist und wie du da dann eben einfach, wie du nicht mehr zum Opfer der Industrie wirst und dich, wie du vorbeugen kannst, damit du nicht mehr auf diese Dinge reinfällst. Genau. Und das war es jetzt auch wieder für heute und vielen Dank einfach, dass du wieder mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass bitte eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, damit hilfst du mir immer ganz gut und schick es auch auf jeden Fall einen Freund, den das interessieren könnte oder auch gerne, den du damit so ein bisschen provozieren kannst, weil er so ein Typ ist, der immer sagt, nee, ist Geschmackssache. Und ja, danke und mein Name ist Nicolas Kröger von der Wagemut Taste Academy. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Dank dir.